Vor einigen Wochen wurde ich während einer Dienstbesprechung mit einer abstrakten Bezeichnung für eine Person innerhalb eines Teams tituliert, die man aus Lehrbüchern für Führungskräfte entnehmen kann. Der Begriff kam mir in meinem bisherigen Berufsleben noch nicht unter und ich empfand ihn zunächst als ziemlich störend. Doch nachdem ich mich näher damit auseinandergesetzt hatte, war er bezogen auf das Besprechungsthema doch sehr zutreffend und er wird heute auch das Thema meiner Kurzpredigt sein. Nach einer kurzen Schilderung des Sachverhalts möchte ich den Begriff erläutern und anschließend aufzeigen, warum er, richtig verstanden, auch im täglichen Leben eines wahren Christen seine Daseinsberechtigung haben sollte. An einem Beispiel werde ich dies abschließend noch näher verdeutlichen. Die Kurzpredigt trägt die Bezeichnung dieses oftmals zu Unrecht negativ bewerteten Teamplayers und heißt der Bedenkenträger. Was geschah also in der Besprechung? Mir wurde vorgeschlagen, Kontakt zu einem Straßenbaukonzern aufzunehmen, um dessen beabsichtigten Bauablauf und weitere Aspekte für eine in Kürze startende Baumaßnahme zu besprechen. Jedoch war der Auftrag formell noch nicht erteilt worden. Zunächst musste noch eine bestimmte gesetzliche Frist endgültig verstreichen, in der die unterlegenen Bieter noch die Möglichkeit haben, Widerspruch gegen die beabsichtigte Auftragsvergabe einzulegen. Der Vorschlag verfolgte das Ziel, schon einmal Vorbereitungsarbeiten für den Baubeginn einzuleiten und somit eine Beschleunigung der Maßnahme um wenige Tage zu bewirken. Tatsächlich war ein solcher Widerspruch nicht zu erwarten. Doch meine über die Jahre gesammelten Erfahrungen mit Baukonzernen ließen in mir Bedenken aufkommen. Ich erklärte in der Runde nachdrücklich, dass ich gerne die wenigen verbleibenden Tage abwarten möchte, bis der Auftrag erteilt wäre. Ich wollte damit etwaigen rechtlichen Schwierigkeiten von vornherein aus dem Wege gehen, sollte es dennoch zu einem Widerspruch kommen. Daraufhin wurde ich als Bedenkenträger bezeichnet, doch wurde meine nachvollziehbare kritische Sichtweise akzeptiert. Noch einige Zeit nach der Besprechung störte ich mich an diesem mir bis dato unbekannten Begriff, da ich ihn zunächst als Synonym sah zu Nörgler, Schwarzseher oder Verhinderer. Was war das für ein Wort und warum wurde ich so bezeichnet? Das Internet gab mir Antwort. Es war eine Bezeichnung für eine spezielle Person im Team und somit eher als eine Klassifizierung anstatt Titulierung anzusehen. Wie wird also so ein Bedenkenträger in seiner reinsten Form charakterisiert? Das Internet sagt hier Folgendes. Der reine Bedenkenträger ist jemand, der zu eingebrachten Ideen oder Vorschlägen regelmäßig seine Bedenken anführt, nichts davon hält oder es für unmöglich hält. Es fällt ihm schwer, über den eigenen Schatten zu springen. Er kann seinen Einwand nur schwer für sich behalten und muss ihn äußern. Er äußert offen und direkt Kritik, was ihn unbeliebt macht. Positiv wird an ihm bewertet, dass wenn Gedanken und Ideen im Entstehungsprozess mit Bedenken konfrontiert werden, sie am Ende sogar dabei helfen, bessere Ergebnisse entstehen zu lassen. Die Bedenken sind also hilfreich. Es werden frühzeitig die Augen für mögliche Probleme geöffnet und können behoben werden. Auch regen die Bedenken eine Reflexion an. Sie sorgen also dafür, dass man sich selbst hinterfragt und noch einmal kritisch begutachtet, was man von vornherein einfach angenommen hat. Auf diese Weise erhält man eine verfeinerte und verbesserte Version des eigenen Vorhabens. Nun, mit dieser gewaltigen Definition einer Karriere-Website lässt sich selbstverständlich nicht die komplexe Persönlichkeit eines Menschen abbilden und man sollte ihn schon auch gar nicht als Ganzes in eine solche Schublade stecken. Doch auf vereinzelte Sachverhalte oder Thematiken, so wie es bei mir der Fall war, mag es durchaus zutreffen. Lassen Sie mich noch erwähnen, dass ich es auch nur so zu verstehen hatte und man mich auch kurze Zeit später wieder als einen alten Fuchs bezeichnete. Doch diesen Begriff brauchte ich dann nicht mehr nachschlagen. Dennoch dachte ich über die Definition nach und kam zu der Erkenntnis, dass es durchaus von Vorteil und sogar eine Notwendigkeit ist, wenn man als ein Christ seine Bedenken zu Sachverhalten grundsätzlich erst einmal zulässt. Sie müssen dann innerlich überprüft und nach Abschluss der Prüfung angenommen und gegebenenfalls geäußert werden oder sie sind alternativ wieder zu verwerfen. Warum betone ich hier das Wort Notwendigkeit? Wir wissen alle, dass wir in einer von Satan beherrschten Welt leben und er die Menschen zu einer Unmenge ungöttlicher Konzepte hinsichtlich Staats- und Rechtssystem, Bildungssystem, Religion, Gesellschaftsform, Sitten und Traditionen verführt hat. Zudem sind er und die Dämonen in der Lage, auf individuelle Art und Weise die Ideen, Aussagen und Verhaltensweisen der Menschen zu beeinflussen. Johannes nennt Satan in Offenbarung 12 und Vers 9 eine alte Schlange, die die ganze Welt verführt. Und im 1. Johannes Kapitel 5 und Vers 19 sagt er uns, den wahren Christen, dass wir darum wissen, dass die ganze Welt im Argen liegt. Uns erreichen täglich Fluten von Nachrichten, die uns das verderbte Geschehen auf dieser Welt vor Augen führen. Ein Übelkeit hervorrufendes Gericht, bestehend aus Lügen, Krieg, Gewalt, Elend und jeglicher Form psychischer und physischer Gräuel an Gottes Geschöpfen. Doch auch in unserem persönlichen Alltag sollten wir kontinuierlich auf der Hut sein. Die Erde ist leider noch kein friedlicher Planet unter göttlicher Regentschaft, sondern sie gleicht einem dichten, dunklen und undurchdringlichen Dschungel, in dem es von kleinen und großen Gefahren nur so wimmelt. Warum ist es für uns so wichtig, Bedenken zuzulassen? Jesus wusste, wie die Welt und der Mensch waren. Wissen wir das auch? Johannes Kapitel 2 und die Verse 24 bis 25 sagt uns, dass Jesus sich den Menschen nicht anvertraute, da er sie alle kannte und wusste, was im Menschen war. Auch als Gott des Alten Testamentes sagt er in 1. Mose Kapitel 8 und Vers 21, dass das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens böse ist von Jugend auf. Warum? Die Menschen werden beständig und unwissentlich getränkt vom satanischen Geist dieser Welt, der in den Kindern des Ungehorsams am Werk ist. Das steht in 1. Korinther Kapitel 2, Vers 12 und Epheser Kapitel 2, Vers 2. In der Endzeit, in der wir heute leben, wird die Bosheit der Menschen letztlich solche Ausmaße annehmen, wie sie zur Zeit Noahs oder wie sie in Sodom und Gomorra war. Schauen wir uns einmal die Charaktereigenschaften in 2. Timotheus Kapitel 3 und die Verse 1 bis 5 an, die die Menschen haben werden. 2. Timotheus Kapitel 3 und die Verse 1 bis 5. Ich lese aus der Luther-Übersetzung von 1984. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollust mehr als Gott, sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Die Menschen werden völlig fern von Gott sein und nur noch Böses im Sinn haben. Gewaltige Zerstörung nicht nur einzelner Städte wie Sodom, sondern der ganzen Welt wird die Folge sein. Auch Christus gibt seinen Jüngern in Matthäus Kapitel 10 und Vers 16 die Ermahnung: Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Die gleiche Ermahnung gilt natürlich für uns. Auch wir sind Schafe unter Wölfen und müssen uns weise verhalten. Doch wie können wir klug und ohne Falsch sein? Lesen wir hierzu 2. Timotheus Kapitel 3 und Vers 16. 2. Timotheus Kapitel 3 und Vers 16. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Wir müssen das Wort Gottes sehr gut kennen. Um in Gerechtigkeit erzogen zu werden, bedarf es des unaufhörlichen Studiums der Bibel und der zugehörigen erklärenden, mündlichen oder schriftlichen Worte der Predigerschaft. Es ist zwingend erforderlich, sich in Wahrheit zu heiligen. Und was ist Wahrheit, wie Pilatus einst Christus fragte? Johannes Kapitel 17 und Vers 17 gibt uns die Definition: Dein Wort ist Wahrheit, die Bibel. Paulus ergänzt in Epheser Kapitel 5 und Vers 16: Kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Wir müssen also die gute Zeit, die uns täglich bleibt, für Sinnvolles nutzen. Und was ist wohl sinnvoller, als sich Gott und seinem Wort zuzuwenden und bestrebt zu sein, es kontinuierlich mit dem Tun guter Werke in unserem Leben umzusetzen? Weiterhin sollten wir regelmäßig im Gebet und gelegentlichem Fasten bei besonders schwierigen Situationen oder Lebenslagen Gott um viel Weisheit bitten. Weisheit war für König Salomo eine der erstrebenswertesten Gaben Gottes, die er sich sehnlichst wünschte, um das Volk Israel zu regieren. Jakobus Kapitel 1 und die Verse 5 und 6 sagt uns hierzu: Wenn wir Mangel an Weisheit haben, wir Gott im festen Glauben, das heißt ohne Zweifel, darum bitten sollen, so wird er sie uns geben. Mit der Gabe des Heiligen Geistes haben wir von Gott das größte Geschenk bekommen, welches uns ermöglicht, sein Wort zu verstehen und anzuwenden. Viele Gebote sind unmissverständlich gegeben. Doch gerade in manchen Grauzonen sind die Grundsätze aus der Schrift gepaart mit göttlicher Weisheit, um die wir bitten müssen, anzuwenden. Natürlich steht uns auch die Predigerschaft der Kirche Gottes beratend zur Seite. Doch in der Vielzahl der täglichen Situationen sind wir auf Gottes Führung im Heiligen Geist angewiesen und müssen einfach alles beurteilen. Paulus bestätigt dies auch in 1. Korinther Kapitel 2 und Vers 15, indem er uns sagt: Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt. Nun ein konkretes Beispiel hierzu. In wenigen Tagen werden wieder viele Menschen auf der Welt Weihnachten begehen. Trotz der stetigen Zunahme von emotionaler Dunkelheit und Kälte werden sie sich nicht davon abhalten lassen. Das Feiern dieses Festes wird freilich in der Bibel als Götzendienst verurteilt. Doch was ist mit den vielen Aktivitäten vor dem 25. Dezember in der sogenannten Adventszeit? Stellen Sie sich einmal vor, auf Ihrer Arbeit wird selbstgemachtes Weihnachtsgebäck mitgebracht, um die Kollegen an der Vorfreude teilhaben zu lassen. Die Kollegen wissen von Ihnen, dass Sie alles, was rund um Weihnachten betrieben wird, kategorisch ablehnen und sich davon fernhalten. Dennoch werden Sie spontan eingeladen, um die als Engel, Menschen und Tiere gebackenen Kekse mit einer gemütlichen Tasse Kaffee zu essen. Wie verhalten Sie sich? Für Sie sind die Kekse natürlich kein Gebäck für eine nicht existente Himmelskönigin oder ein sonstiges Götzenopfer, sondern nur besonders gestaltetes Gebäck. Eine Möglichkeit wäre nun, keine Bedenken zuzulassen. Sie sagen sich: Naja, eigentlich wissen Sie ja, dass ich mit Weihnachten nichts zu schaffen habe, aber ich will es mal nicht ausschlagen. Sie wollen das Jahr schließlich auch mit mir gemeinsam ausklingen lassen. Sie stimmen also zu und finden sich wenig später in einer gemütlichen Klönatmosphäre wieder und man schwelgt in Gedanken zum Weihnachtsfest. Eine Alternative wäre, Bedenken zuzulassen. Sie sagen sich: Wenn ich jetzt annehme und diese Weihnachtskekse esse, wie ernsthaft wirke ich dann noch auf Sie als ein gläubiger Nachfolger Christi? Bin ich ein Licht? Was erwartet mich als nächstes? Sie lassen also die Bedenken zu, bewerten sie positiv und lehnen die Einladung freundlich ab, ohne weitere Erklärung. Die Antwort hätten sie mit wenigen Worten auch nur gegeben, wenn ernsthaft und ohne Heuchelei nachgefragt worden wäre. Wie dieses aktuelle Beispiel zeigt, sollte es bei der Vielzahl der uns begegnenden Situationen zu einer Angewohnheit werden, stets abzuwägen, ob das, was von uns verlangt wird oder wie wir uns entscheiden oder positionieren, sich immer im Einklang mit Gottes Willen und seinem Wort befindet oder nicht. Und wir können sicher sein, dass diese Anforderungen in der Zukunft steigen werden. Wir sollten regelmäßig stille Bedenkenträger im Geiste sein. Dies erhöht zum einen den Schutz gegen die vielen geistlichen Gefahren, die uns manchmal sogar sehr plötzlich ereilen können. Wir können so aber auch durch unser Verhalten, durch unsere Werke oder im Einzelfall auch durch Worte der Welt zeigen, dass wir Boten einer besseren göttlichen Herrschaftsordnung sind. Damit sind wir auch in der Lage, wie in der Definition eingangs erwähnt, bei den Vorschlägen oder Ideen der Menschen bessere Ergebnisse entstehen zu lassen, ihre Augen für Probleme zu öffnen und Reflexion zu erzeugen. Ich möchte meine Botschaft heute mit den Worten eines früheren Bekannten beschließen, den ich als zeitweiligen Bedenkenträger und als sehr reflektierten Menschen kennenlernen durfte, und der mal zu mir sagte: Jens, ich habe sicher einige schlechte Eigenschaften, aber auf eine bin ich richtig stolz. Ich kann Nein sagen.